Ich grüße euch herzlichst an diesem Sonntagmorgen. Es ist wirklich für mich eine Freude, wieder bei euch zu sein. Und ich bringe euch auch die Grüße der Gemeinde, in der ich aktuell tätig bin. Sie befindet sich in Bochum. Unsere Pastoren grüßen euch herzlichst, auch wenn sie euch nicht kennen. Und für mich ist das eigentlich was ganz Besonderes. Denn ja, ich bin in Bochum tätig, aber durch die Neugründung, die die Gemeinde in Bochum getätigt hat, hier in Oberhausen, bin ich eigentlich an meiner alten Wirkungsstätte wieder tätig. Und das freut mich, weil man hat gedacht, wer weiß, wo die Welt hingeht, und am Ende landet man wieder in Oberhausen. An diesem Sonntag möchte ich gerne mit euch etwas besprechen, was sicherlich herausfordernd sein wird für den einen oder anderen. Für mich war es definitiv herausfordernd, als ich es erarbeitet habe. Aber während ich gerade beim letzten Lied zugeschaut habe, habe ich gesagt, also eine bessere Vorbereitung auf die Predigt kann es nicht geben. Und ich kann euch eins versprechen, ich habe nicht gesagt, worüber ich predigen werde. Und ich möchte mit euch einige Passagen und einige Verse lesen aus dem 2. Samuel, Kapitel 17, die Verse 24 bis 29. Und so steht es geschrieben. David aber war nach Mannheim gekommen, als Absalom über den Jordan zog. Er und alle Männer von Israel mit ihm. Und Absalom setzte Amasa als Joabs Stelle über das Heer. Dieser Amasa war der Sohn eines Mannes namens Jitra, eines Israeliten, der zu Abigail eingegangen war, der Tochter Naschas, der Schwester der Zeruja, der Mutter Joabs. Und Israel und Absalom lagerten sich im Land Gilead. Und es geschah, als David nach Mannheim gekommen war, da brachten Shobi, der Sohn des Nahas, aus den Ammoniterstadt Rabbah, und Machia, der Sohn Amiels, aus Lodebar, und Barzillai, der Gileaditer aus Rogelim, Betten, Becken, Töpfergefäße, auch Weizen, Gerste, Mehl und geröstetes Korn, Bohnen, Linsen und geröstetes, sowie Honig und Dickmilch, Schafe und Kuhkäse als Speise für David und für das Volk, das bei ihm war. Denn sie sprachen, das Volk wird hungrig, müde und durstig sein in der Wüste. 2. Samuel ist eigentlich fast ein komplettes Paket eines einzigen Vorfalls, kann man sagen. Und zwar haben wir am Anfang dieses Buches etwas aus dem Leben Davids. Er trifft leider eine falsche Entscheidung. Und der Prophet Nathan geht im Kapitel 12 auf ihn zu und sagt, David, das, was du getan hast, das war nicht richtig. Das findet Gott eigentlich nicht gut. Und ab Kapitel 13 bis zum Ende des Buches Samuels geht es eigentlich um die Folgen der Entscheidung und das Gericht Gottes. Das heißt, diese ganzen Kapitel sind mehr oder weniger ein Ganzes. Und was erleben wir eigentlich in diesen ganzen Kapiteln? So als Vorgeschichte, wir sehen, dass Gott sagt, das, was du im Verborgenen getan hast, das wird leider offenbart. Und das, was du eigentlich anderen angetan hast, das wird leider in deiner eigenen Familie passieren. Und wir merken, dass Davids Entscheidung, obwohl er bereut hat, erstmal Auswirkungen auf seine eigene Familie, auf seinen engsten Kreis Auswirkungen hat. Und zwar gibt es erstmal Streit in der Familie mit seinem allerältesten Sohn Amnon, der am Ende auch noch von seinem eigenen Bruder Absalom getötet wird. Das heißt, Zwist in der Familie, Streit, Probleme. Das ist die erste Sphäre, wo sich das ausgewirkt hat. Die zweite Sphäre, wo sich das ausgewirkt hat, das geht immer so weiter, ist die Berater, die David hatte. Man wird jetzt fragen, was haben denn die Berater damit zu tun? Wir haben auf der einen Seite gehört, Joab, der war Chef des Heeres, aber er hat, als es darum ging, den Absalom, der ja seinen eigenen Bruder getötet hat, wieder zurückzubringen, hat Joab sicher auf die Seite Absalom getan und hat dafür gesorgt, dass David wieder Gunst gegenüber seinem eigenen Sohn hatte. Das heißt, als Berater hat er sich nicht ganz hundertprozentig auf der Seite des Königs getan. Und es gab einen weiteren Berater, den David hatte, der sich von ihm entfernt hat. Das war der Eiteufel, der eigentlich zur damaligen Zeit mehr oder weniger, ich sag mal, die Waagschale war. Also alles, was Eiteufel gesagt war, das war schon Gold wert. Und auch dieser Mann hat ihn verlassen. Und das Dritte, und da sind wir jetzt gerade, David muss fliehen, denn das Land befindet sich in einem Bürgerkrieg. Sein eigener Sohn möchte seinen Thron haben und ihn vom Thron stürzen. Und für die damalige Zeit war das halt so, das bedeutete der Tod. Das heißt, entweder ich fliehe oder ich kämpfe. Und David hat dann die Entscheidung getroffen, ich muss gehen. Er hat halt seine engsten Leute genommen, er ist aus Jerusalem geflohen, weil er genau wusste, wenn Absalom kommen wird, mit dem Heer im Hintergrund, mit dem Heer auf seiner Seite, dann werde ich hier in Jerusalem nicht viel verteidigen können. Und er flieht halt mit seinen Leuten. Und wir hören hier, er flieht nach Mannheim. Wenn man sich jetzt so geografisch das anguckt, in der heutigen Zeit etwas schwieriger, aber wo war das? Er war in Jerusalem und Mannheim befand sich auf der anderen Seite des Jordans. Und zwar nicht dort, wo einfach David über den Jordan gegangen ist, sondern etwas weiter nördlicher, also in dem, was dem Stamm Gad angehörte, Gilead. Was war das für ein Land? Das war ein Land, wo sehr viele Weideflächen da waren. Denn als das Volk Israel ins gelobte Land gehen sollte, da haben sich doch ja 2,5 Stämme entschieden, wir wollen nicht über den Jordan gehen, wir wollen hier bleiben. Guck mal, wie schön, hier sind doch so viele Weideflächen, das ist doch gut für uns, die ja sehr viel Weide benötigen für unsere Tiere. Und dorthin flieht David. Und jetzt merken wir, dass der Absalom ihn natürlich nicht in Ruhe lässt, weil es muss zum Krieg kommen. Also es ist unausweichlich, es ist jetzt nicht so, dass man sagt, David ist geflohen, ich bin jetzt in Jerusalem als Absalom und alles ist gut, sondern Absalom wusste, wenn ich nicht in einem Krieg, in einem Kampf gegenüber David gewinne, werde ich vom Volk nicht als König anerkannt. Also geht er auch selbst über den Jordan auf die andere Seite, verfolgt also seinen eigenen Vater mit den Leuten. Und hier befinden wir uns. Wir haben jetzt David, der in dieser Stadt ankommt, und wir haben einen Mann, Barzillai. Und ich möchte über ihn sprechen und über das, was er getan hat. Der Titel meiner Predigt ist Jeder zählt. Und der erste Punkt, den ich sagen möchte, ist, du musst dich entscheiden. Wenn wir uns angucken, was Barzillai getan hat, Barzillai war nicht die neutrale Schweiz. In der heutigen Zeit sind wir leider manchmal verleitet zu sagen, wir möchten uns nicht einmischen, wir möchten keine Entscheidung treffen, wer weiß, was das für Auswirkungen hat. Auch Barzillai wird sich sicherlich diese Gedanken gemacht haben, aber er hat eine Entscheidung getroffen. Er hat gesagt, ich kann etwas tun für diese Männer, die hier angekommen sind, oder ich kann es nicht tun. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Also Neutralität in so einer Krisensituation, wenn der König da ankommt, ist es nicht gegeben. Und Barzillai hat auch nicht taktiert. Er hat nicht gesagt, mal schauen, was der König mir verspricht und dann werde ich ihm meine Hilfe anbieten, sondern er hat getan. Er hat diese Entscheidung getroffen, nicht alleine, sondern zusammen mit seinen Freunden. Und so wie es sich aussieht, auch in der späteren Geschichte, war er wahrscheinlich der Anführer dieser Gruppe, weil er ja explizit noch später genannt wird. Er hat dafür gesorgt, dass den Leuten, die dort waren, das gegeben wurde, was sie benötigt haben. Aber dazu später im zweiten Punkt. Barzillai hat nicht taktiert. Es wird gesagt in späteren Kapiteln, er war ein sehr reicher Mann. Also man könnte jetzt sagen, er konnte es sich ja auch erlauben, den Leuten dort zu helfen, aber das war nicht sein Grund. Sein Grund war, ich muss zuerst eine Entscheidung treffen. Ich kann nicht untätig sein, sondern ich treffe eine Entscheidung. Und diese Entscheidung, die er getroffen hat, hat dazu geführt, dass halt den Menschen, die dort angekommen sind, geholfen wurde. Das, was er getan hat, diese Entscheidung, die er getroffen hat, die hat sich auf David so gravierend ausgewirkt, die ist so prägend in seinem Leben gewesen. Man könnte sagen, was hat er denn getan? Für David war das aber eine sehr wichtige Entscheidung, die ihm gegenübergebracht wurde. Denn als David, sag ich mal, in seinen letzten Worten, in seiner letzten Rede gegenüber Salomo gesprochen hat, dann erwähnt er nochmal und gegenüber Barzillai und insbesondere gegenüber seinen Kindern, sorge dafür, dass sie immer an deiner Tafel sein werden. Das heißt, diese Entscheidung, die Barzillai getroffen hat, war für David schon etwas, hätte er gar nicht mit gerechnet. Und das ist das Wichtige. Entscheidungen, die wir treffen, haben eine Auswirkung auf andere. Der zweite Punkt, den ich hier ausgearbeitet habe, ist, nutze das, was du hast. Der Barzillai hat sich nicht hingetan und hat gesagt, ich habe ein paar Goldstücke, Ich könnte zum nächsten Supermarkt gehen, dort was einkaufen, das, was er benötigt, war toll. Sondern er hat gesehen, was brauchen diese Leute? Was ist das, was sie am nötigsten haben? So, sie sind gekommen durch die Wüste, haben nichts mitgenommen. Also zuallererstens werden sie müde sein. Also sorgen wir dafür, dass genügend Betten da sind. Zweitens, wer so lange wandert und von Jerusalem nach Mannheim ist jetzt nicht gerade ein Tagesmarsch, die sind dann über den Jordan, über die Wüste, die Judäische, dann muss man bedenken, das Jordantal befindet sich ja in einer sehr, sehr tiefen Gegend. Das heißt, wenn man von Jerusalem kommt, ist man auf der Höhe, man muss einmal komplett die Berge runter, dann ist man auf der anderen Seite, dann darf man die Berge wieder hoch, dann geht man über das hügelige Land, bis man in Mannheim ankommt. Ist jetzt nicht das Ruhrgebiet, wo alles schön flach ist, sondern es ist eher schön, ja, Eifel ist noch wenig. Das ist schon so Voralpenregion, wo man halt auf 600, 700 Meter Höhe rauf und runter. Wenn man da keine Kondition hat, ist das für so ein Volk, das da gerade auf der Flucht ist, nicht gerade einfach. Also wenn die sagen, die werden ihre Kräfte komplett aufgebraucht haben, die haben sicherlich Hunger. Und was ist das Wichtigste, was der Mensch braucht? Wasser. Also bringen wir denen auf jeden Fall etwas zu trinken. Also sie haben da total praktisch gehandelt. Sie haben gesagt, was haben wir? Und das, was wir haben, das geben wir. Ich habe gesagt, das waren Weideflächen. Das heißt, das, was die dort gegeben haben, das haben sie jetzt nicht irgendwo eingekauft, haben gesagt, wir machen das eine Sammlung, das geben wir, sondern es ist das, was man in Weideflächen findet. Das heißt, Produkte, die von Schafen oder von Kühen kommen, Käse, Schafe haben wir ja gehört, Getreide, Geröstetes, das, was man halt dort zur Verfügung hatte. Man hat ein Feuer gemacht, man hat alles geröstet, was man rösten konnte. Aber es waren Sachen, die verfügbar waren, die man auf den Feldern wahrscheinlich gefunden hat. Denn der Barzillai, der war ja nicht vorbereitet. Der hatte ja nicht irgendwie eine Nachricht vorgekriegt, in einer Woche kommt der David mit ein paar hundert Leuten oder mit ein paar tausend Leuten, sieh zu, bereite dich vor. Der Mann war einfach plötzlich da. Und er hat geholfen mit dem, was er hatte. Und er war auch großzügig. Er hat sich nicht gefragt, wie viel werden sie trinken und wie viel werden sie essen und wie viele werden auf einem Bett schlafen können, sondern er hat es erstmal hingegeben. Und er hat darauf geachtet, dass natürlich jeder sich stärken konnte, jeder sich ernähren konnte, sich ausruhen konnte, sich wahrscheinlich auch waschen konnte. Wenn man so viele Stunden und Tage unterwegs ist, ist es vielleicht auch gut, mal sich wieder erfrischen zu können. Vielleicht nichts Weltbewegendes in der heutigen Zeit. Wir machen das ja auch als Gastgeber mit denjenigen, die zu uns kommen. Aber für David, der in einer total besonderen Situation war, der nicht wusste, ob er morgen noch leben wird, sowas dort zu erleben, das hat in ihn etwas ausgelöst. Und man könnte sagen, das hat ihm wahrscheinlich auch die Stärke wieder gegeben, überhaupt in den Kampf gegenüber Absalom eintreten zu können. Nicht mehr zu sagen, ich bin auf der Flucht, immer weiter, sondern ich wurde gestärkt. Andere stehen mir bei in dieser Krise und dementsprechend möchte ich jetzt vorwärts gehen. Ich möchte eine Entscheidung treffen. Und das, was wichtig ist, wenn wir es auf die heutige Zeit kommen, eine Entscheidung oder etwas zu tun, fängt immer grundsätzlich an, dass wir in unserem Herzen sagen, ich tue es oder ich tue es nicht. Und es geht hier auch nicht darum, was kann ich tun, wie kann ich es tun, sondern es geht eigentlich um die Tatsache, ich entscheide mich und anschließend tue ich etwas. Wir haben gehört und wir sind immer noch in einer sehr besonderen Situation mit der Pandemie. Das hat ja nicht ausgereicht. Also diese Krise ist anscheinend noch nicht genug, dass wir am letzten Wochenende noch eine weitere Krisensituation dazu bekommen haben. So, und ich sehe die vielen Menschen, und wir haben es in den letzten Tagen gehört, was da als Antwort gekommen ist, die sich fragen, tue ich etwas oder tue ich nichts? Und wenn ich etwas tue, was tue ich? Es gibt diejenigen, die die Möglichkeit sofort ergriffen haben und haben gespendet, insbesondere aus dem kirchlichen Bereich, habe ich gehört, ist da eine Menge gespendet worden, also im kirchlichen sehr viel, sehr viele Sachspenden, dass man nach 2 Tagen gesagt hat, hört auf, Sachspenden zu schicken, wir haben keine Hallen mehr, um dieses ganze Material aufzunehmen. Und ich weiß nicht, wer gestern die Nachrichten gehört hat oder Radio. Die Polizei in Koblenz hat einen Erlass gegeben. Ab sofort darf man als Privatperson nicht mehr in das Krisengebiet, weil sie mit diesen ganzen Freiwilligen, die helfen wollen, es nicht mehr schaffen, das irgendwie zu koordinieren. Das heißt, es sind gestern so viele Freiwillige ins Ahrtal gefahren, dass erstmal kilometerlang Stau war und stundenlang die Menschen nicht mehr nach vorne oder nach hinten konnten. Das heißt, da haben sich Menschen entschieden in einer Situation, ich möchte etwas tun. Und sie haben das genommen, was sie zur Verfügung hatten. Ich habe von Menschen gehört, die gesagt haben, ja, als ich das gehört habe, bin ich ins Auto gestiegen, ich habe meine Schippe genommen, ich habe einen Eimer genommen, mehr hatte ich nicht zur Verfügung, ich habe gesagt, ich muss dahin. Das hatte die Person zur Verfügung. Andere haben gesagt, ich habe eine Wohnung, die ich gerade nicht brauche, stelle ich zur Verfügung, da können 3 Leute leben. Besonders im Bonner Raum soll das zu einer sehr großen Resonanz geführt haben. Innerhalb von kürzester Zeit, in ein paar Stunden, sind über 1000 Menschen wieder mit einem Dach über dem Kopf gewesen. Es ist wichtig, in einer Krisensituation oder wenn man sich kurz vor einer Krisensituation befindet, eine Entscheidung zu treffen. Und die größte Krisensituation, die wir eines Tages erleben werden, wenn der Herr nicht wiederkommt, aber selbst wenn der Herr wiederkommt, werden wir diese Situation haben müssen, ist, entscheide ich mich für Jesus oder gegen Jesus? Die größte Krise, die jeder von uns erleben wird, eines Tages, sofern Jesus nicht zurückkommt, ist die Tatsache, dass wir sterben werden. Das ist eine Krisensituation, die unausweichlich ist. Und es ist wichtig, sich vorzubereiten, was wird mit meinem Leben passieren, wenn ich einmal nicht mehr hier sein werde. Habe ich die Entscheidung getroffen, Jesus als persönlichen Retter anzunehmen? Habe ich diese Entscheidung wirklich getan? Und das Zweite ist, wenn ich die Entscheidung getan habe, was ist die Folge daraus? Folge ich ihm nach? Sieht man die Auswirkung meiner Entscheidung? Im Endeffekt ist das eigentlich das, was ich euch mitgeben möchte heute. Nicht nur bezogen auf das, was unser eigenes Leben betrifft, sondern grundsätzlich einfach in unserem täglichen Doing, wird man ja heute sagen, in unserem täglichen Tun, durchs Leben zu gehen. Ich treffe Entscheidungen und Entscheidungen haben Folgen. Das bedeutet, wenn du dich noch nicht für Jesus entschieden hast, hast du heute die Möglichkeit, es auf jeden Fall zu tun und ihm nachzufolgen. Wenn du dich für Jesus entschieden hast und ihm nachfolgst, hast du jeden Tag die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, was kann ich heute tun? Wie kann ich heute das Evangelium leben? Wie kann ich anderen zeigen, dass ich mit Jesus unterwegs bin? Das hört sich vielleicht total wenig an, wenn man das als Satz nimmt, aber es ist einer der tiefsten Sinne, die uns gegeben ist, eine Entscheidung zu treffen und aufgrund der Entscheidung etwas zu tun. Und Jesus möchte von dir niemals das haben, was du ihm nicht geben kannst. Er möchte auch nicht, dass du ihm etwas versprichst, worüber du nicht verfügst, sondern das, was du nutzen kannst. Zuallererst kann ich ihm mein Leben geben. Zuallererst kannst du ihm dein Leben geben. Und alles andere wird sich mit der Zeit zeigen. Basilei, und ich möchte auf ihn zurückkommen, hat nicht gesagt, ich koordiniere das jetzt hier, gebt ihr und ich werde da die Leitungsfunktion übernehmen, muss man ja auch manchmal tun, sondern er hat von dem, was er hatte, gegeben. Er war wahrscheinlich auch ein Vorbild. Ich habe eine Entscheidung getroffen und das, was ich habe, da wo ich jetzt David dienen kann, das möchte ich tun. Und er hat sich auch keine Gedanken gemacht, wie das rüberkommt, ob er bei der nächsten Überschwemmung, beim nächsten Regenfall vielleicht zu wenig im Speicher hat. Das war ihm jetzt eigentlich in dem Moment total egal, unabhängig davon, dass er ein reicher Mann war, sondern er hat gesagt, da ist eine Krisensituation. Und ich möchte auf jeden Fall dagegen etwas tun. Ich möchte zum Schluss gerne 1-2 Minuten mit euch im Gebet verbringen. Das heißt, ihr dürft gerne eure Augen schließen Und ich würde die Zeit nutzen, dass jeder von uns die Möglichkeit hat, wirklich in sich zu kehren, dass er darüber nachdenken kann, über seine Entscheidung vor Gott, aber auch im täglichen Leben treffen wir Entscheidungen, müssen wir Entscheidungen treffen. Wir können Sachen nicht aufschieben, sie müssen getätigt werden. Vielleicht stehst du vor einer wichtigen Entscheidung in deinem Leben, vielleicht steht etwas an, was du seit Tagen, seit Wochen vor dich hinbringst und du hast dich noch nicht durchgerungen, dich mal drum zu kümmern. Vielleicht ist heute der Zeitpunkt, wo du vor Gott die Möglichkeit findest, die Ruhe zu haben, eine Entscheidung zu treffen. Und auf Basis dieser Entscheidung dann die Nachfolge kommen zu lassen. Ich möchte euch bitten, eure Augen zu schließen, euer Haupt zu neigen, diese 2-3 Minuten zu nutzen, den Herrn auf euch wirken zu lassen. Herr Jesus Christus, ich möchte dir Danke sagen für die Möglichkeit, die wir heute haben, Gottesdienst zu feiern. Ich möchte dir Danke sagen für jeden Einzelnen, der hier ist, denn vor dir zählt jeder Einzelne. Und ich weiß nicht, in welchen Situationen sich jeder Einzelne befindet, ob er schon mit dir unterwegs ist oder ob er noch nicht mit dir unterwegs ist. Wenn er nicht mit dir unterwegs ist, möge jetzt der Raum geschaffen werden, Herr, dass er eine Entscheidung für dich treffen kann. Und wenn er schon mit dir unterwegs ist und sich gerade vor wichtigen Entscheidungen in seinem Leben befindet, dann möchte ich dich bitten, Herr Jesus, dass du ihn auf jeden Fall begleitest, dass er gute Entscheidungen treffen kann vor dir. Herr, manchmal sind wir als Menschen einfach viel zu beschäftigt und viel zu klein, um Entscheidungen schnell treffen zu können, weil wir überwältigt werden von den Folgen. Und ich möchte dich wirklich bitten, dass die Entscheidungen, die getroffen werden, nicht nur über die Ewigkeit, aber auch über die alltäglichen Dinge, die wir haben, in Ruhe getroffen werden. Und vor allen Dingen, dass sie vor dir getroffen werden. Und dass die Folgen dieser Entscheidungen so positiv sein können, dass noch die nächsten Generationen darüber sprechen werden, was heute geschehen ist, was in den nächsten Tagen an Entscheidungen getroffen wurden. Ich möchte dich wirklich bitten, dass du jeden Einzelnen hier segnest, dass du ihnen Frieden gibst, Entscheidungen zu treffen und tagtäglich mit dir unterwegs zu sein. In deinem Namen, Jesus. Amen.